Jetzt kommt Wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und zuerst, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der kleinen Zeitung Ihnen jede Woche das ganze Weltengeschehen komprimiert darbieten. In 30, 40, 50 Minuten, manchmal auch weniger, eben gerade was so los ist in der Welt. Und es war ja wieder einiges los. Stimmt's, Thomas?
Das kann man so sagen. Es dürfte, wenn es noch mehr geht, zwischendurch einmal weniger auch los sein. Aber ja, wünschen kann man.
Und es wird auch noch einiges los sein. Das heißt, ich würde sagen, schauen wir uns einmal an, was sich noch alles getan hat und was sich vor allem noch alles tun wird.
Oh my goodness.
No Trump, no KKK, no Fascist USA. Was ich Ihnen jetzt da so mal irgendwie reinballert habe, ist nichts ganz Neues. Das ist eine Parole, die hat die Rockband Green Day schon vor einigen Jahren preisgegeben. Und ich gehe mal fix davon aus, dass das an diesem Wochenende wieder der Fall sein wird. Denn sie sind bei der Super Bowl mit dabei, nicht in der Halftime-Show. Da wird es den puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny geben. Sondern sie sind in der Pre-Show mit dabei und mit einer Band, die ihren größten kommerziellen Erfolg damit gefeiert hat, dass sie auf dem Album American Idiot auch George Bush, den zweiten und den damals ebenfalls zweiten Irakkrieg, sehr, würde jetzt mal sagen, pointiert, aber auch explizit kritisiert haben, ist natürlich schon zu erwarten, dass die jetzt auch gegen Trump die eine oder andere Parole loslassen werden. Also ich glaube, man wird da schon recht intensiv hinblicken von Europa aus, weil das Spiel wird man eh nicht verstehen. Da gibt es zwei Teams mit Helmen und einem Kürbis dazwischen, wo ich nie ganz sicher bin, wie die Regeln wirklich ablaufen. Aber dieses künstlerische Werk rundherum, da freue ich mich bis zu einem gewissen Grad auf. Einerseits wegen sehr interessanter, guter Musik. Ich finde auch Bad Bunny ist sehr, sehr interessant, wie er das Spanische reinrappt mit einem gewissen Humor auch. Aber auch, weil es schon politische Statements sind, wo wir gerade letzte Woche über Bruce Springsteen geredet haben, da kann es schon ein bisschen was geben. Das kann vielleicht auch ein bisschen was bewirken oder vielleicht auch nicht. Was ist deine Meinung, Thomas? Ist das nur Öl ins Feuer oder ist das ein angemessener Protest oder eben doch nur gute Musik?
Wahrscheinlich ein bisschen was von allen. Es ist aber auch erstaunlich, dass das in dieser Besetzung tatsächlich stattgefunden hat, weil ja Football nicht unbedingt jetzt die Sportart ist, wo die Vereine sich aus irgendwelchen freiwilligen Spenden finanzieren, sondern die kehren alle wem. Und diese Leute sind sehr häufig eben relativ Trump nahe. Und wenn man zum Beispiel dran denkt, wie Colin Kaepernick, der, soweit ich das weiß, ein Star-Footballer war, weil er eben im Umfeld der George Floyds, Black Lives Matter Demos sich auf ein Knie niedergelassen hat, dessen Karriere war beendet. Die wäre sonst nicht beendet gewesen. Kein Footballverein hat ihn jemals wieder angeworben, weil alle politische Repressalien befürchtet haben. Und das scheint jetzt irgendwie nicht mehr ganz so zu sein, weil ich nehme an, dass die Eigentümer dieser Vereine durchaus auch Einfluss darauf haben, wer in der Halftime spielt, auch wenn dieser Einfluss vielleicht nicht vertraglich geregelt ist. Und dass da jetzt praktisch ausschließlich Leute spielen, bei denen dem engeren Trump-Umfeld des Grausen bis Speiben kommt, ist schon eigentlich ein interessantes Statement und durchaus, finde ich, auch ermutigend. Eigentlich war es ganz normal, eigentlich braucht man darüber gar nicht nachdenken, wer da spielt und dass der Bad Bunny, der an und für sich oft gemischt auf Präse Englisch und Spanisch bisher performt hat und war angekündigt hat, beim Super Bowl wird es nur Spanisch geben, wäre in anderen Zeiten auch, singt er halt nur Spanisch, aber in dem Fall ist es natürlich bereits ein Statement und er ist ja auch bereits zum Ausländer erklärt worden, obwohl ja Puerto Rico US Territorium ist, allerdings ohne Rechte. Also eine interessante Konstruktion.
Ja, Falls Sie musikalisch mit dem, was da geboten wird, nichts anfangen können, es wird ja auch eine Gegenveranstaltung zur Halftime-Show geben. Insider nennen das jetzt bereits The MAGA Halftime-Show. Offiziell wird sie als The All-American Halftime-Show angekündigt. Angesagt sind da Lee Bryce, noch nie gehört von der Frau, Gabby Barrett, auch noch nie gehört, no. Ein gewisser Brantley Gilbert, und den vierten, den kennt man noch auch in Europa, Kid Rock.
Ja, die drei anderen scheinen auch Leute, die sich mit Country beschäftigen, nicht wirklich am Schirm zu haben. Also es ist ein bisschen dürftig, Kid Rock immerhin, jemand, der tatsächlich einmal Hits gehabt hat. Hatte sogar eine Nummer 1 in Österreich, irgendwann in den frühen 2000ern. Und ist da, glaube ich, durch den strategisch günstigen Einfall, immer einen etwas blöden Hut aufzuhaben, zu einer wiedererkennbaren popkulturellen Figur geworden und mittlerweile halt sehr auch mager Umfeld. Trump-nah, hat gespendet für jemanden, der Selbstjustiz in der U-Bahn während erschossen hat und ähnliche Dinge, also ist weltanschaulich verortet. Aber das Mager-Event ist dann Beispiel kein Mega-Event, weil das wird, glaube ich, nur von 3 oder 4 sehr regional begrenzten TV-Stationen übertragen. Und auch das scheint, oder kann man zumindest lesen, als einen Hinweis darauf, dass der eiserne Griff der derzeit regierenden Republikaner auf die diversen Medien sich vielleicht nicht mehr so eisern anfühlt. Oder auch viele davon an die Zeit danach schon denken.
Wobei man ja sagen muss, Kid Rock, der eine Hit, den er hatte all Sommer lang, das war ja nicht er selbst, der den komponiert hat, jetzt zumindest in den Kernbestandteilen. Das eine ist Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, das kennt man, das Gitarrenriff. Das zweite ist von Devon Seven. Das ist ein etwas schräger Musiker aus den 1970er Jahren und was Kid Rock da herangezogen hat, war ja eigentlich Werewolves of London. Das werde ich Ihnen jetzt nicht vorsingen, weil da gibt es immer so ein Geheul drinnen und das, ja, will ich Ihnen nicht antun, dass Ihnen da den Kopfhörer raussprengt.
Und es ist gut, dass du dir es nicht antust, weil du bist im Bundesland Kärnten und da wird auf Wölfe geschossen. Wie man jetzt diese Woche wieder, wurde ein Wolf entnommen, heißt es mittlerweile, habe ich gelernt, der aber von der Universität Udine, was Udine? Jedenfalls von einer Tierforschungsstation mit einem Halsband ausgestattet war und nach deren Aufzeichnungen auch kein Problemwolf war. Also vielleicht war doch der Wunsch, aber möchte ein Wolf schießen, in diesem Fall Auslöser der Entnahmenotwendigkeit. Aber wir schweifen ab.
Ja, Tatsache ist. Das ist ein guter Schlenker, den möchte ich nämlich auch mit einem Link verbinden. Tatsache, es wurde unter Anführungszeichen ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Udine erschossen. Allerdings möchte ich da die städtische Perspektive brechen und stelle Ihnen einen Link in die Shownotes ein. Der sehr, sehr geschätzte Kabarettist Betutschnik Hans aus Schlatzing, der ja tatsächlich im Ort Schlatzing, den gibt's nämlich im Altertal, lebt, hat in seinem Podcast recht intensiv über den Wolf geredet, unter anderem, dass er die Kinder nur mehr mit dem Auto zum Bus hinbringt und dort wartet, damit sie in der Früh nicht auf der Bushaltestelle vom Wolf gefressen werden würden. Also da will ich gerne ein bisschen die Perspektive brechen, weil in meiner Gassen ist noch kein Wolf aufgetaucht, beim Hans am Hof schon. Und da verstehe ich, dass es dir relativ wurscht ist, ob der Wolf, der dir als Jägerin, Jäger vor die Linsen kommt, ein Halsband hast, wenn du so eine Erfahrung mal gemacht hast. Ich weiß, jetzt hole ich mir ganz viel Hate ab oder sowas, aber schreiben Sie es einfach dem Hans, der ist schon ein bisschen gewohnt, darin umzugehen. Und falls Sie wenn schon in den Shownotes drinnen sind, dann hören Sie sich auch noch das zweite gute Lied von Devon Seven an. Das ist Send Me Lawyers Guns and Money. Also er hat nicht nur Werewolves of London geschrieben, sondern auch Send Me Lawyers Guns and Money. Und das ist auch etwas, das kann sicherlich der Thomas Maucher genauso nachvollziehen wie der Betutschnik Hans, weil Lawyers Guns and Money, das kannst du immer brauchen.
Ja, wobei mit Guns, also ich habe, glaube ich, außer Luftdruckgewehre im Wurstelbrater und irgendwelche Knallkapsel, Revolver bei Filmaufnahmen. Keine Erfahrung, also wenn der Wolf kommt, ist wahrscheinlich gescheiter, ich mache ihm was zum Essen, als ich versuche ihn zu erschießen.
Ja, ist vermutlich eine kluge Idee. Ich habe das unlängst mal Biathlon gemacht, also das ist jetzt auch meine ballistische Erfahrung beschränkt sich auf Laserkanonen.
Und die sind, glaube ich, dem Wolf wurscht.
Ja, also da müsstest du schon unglaublich exakt zielen können, um die Pupille eines Wolfs zu schrecken, dass er sich so schreckt und dann davonläuft. Das bringe ich nicht zusammen. Aber um von Lawyers Guns und Money auf wen anderen zu kommen, der auch zumindest den einen Anteil davon hat, Donald Trump. Wir haben ja das eine oder andere Mal schon behauptet, der ist Milliardär geworden. Die New York Times hat das jetzt auf Basis von öffentlich einsehbaren Akten nachgerechnet und ist auf die fantastische Summe von 1,4 Milliarden Euro gekommen, die Donald Trump im letzten Jahr verdient hat. Ich stelle den gesamten Link in die Shownotes rein. Am interessantesten habe ich persönlich gesagt, da sind wir nämlich wieder bei den Lawyers, gefunden, dass er 90 Millionen aus Gerichtsverfahren bekommen hat, die nicht entschieden wurden, sondern wo er einfach nur mit Slapklagen reingegangen ist, gegen Medienunternehmen, sonstige Unternehmen. Und die wollten sich einfach nicht mit dem amtierenden Präsidenten der USA anlegen und haben dann Abschlagszahlungen geleistet, um das außergerichtlich zu beenden, was auch immer ihnen gerade vorgeworfen wurde. Also, boah, kannst du nur sagen.
Ja, also das war schon durchaus lukrativ und, glaube ich, haben wir auch schon gesagt, das ist natürlich, glaube ich, die Nähe nicht mehr emotional da, sondern ich glaube, dass Wladimir Putin durchaus auch ein bisschen ein Vorbild in der Amtsführung ist, dass dir eigentlich das Land kehrt und du rausnehmen kannst, was du möchtest. Das wäre, glaube ich, so das längerfristige Ziel, aber da tickt natürlich die biologische Uhr auch schon ein bisschen. Aber 1,4 Milliarden, nämlich die offiziell einsehbaren Quellen, ist nicht nix. Sind da die 500 Millionen Kryptokohle aus den Vereinten Arabischen Emiraten auch schon dabei?
Die sind dabei, ebenso wie man eingerechnet hat, das Flugzeug, das ihm der Emir von Katar derzeit als Air Force One zur Verfügung stellt und das er ja dann in sein Privateigentum übergehen lassen will, genauso wie die 28 Millionen Euro eingerechnet sind, die bezahlt wurden dafür, dass es den Film Melania gibt, wo gleich behaupte, dass du wahrscheinlich der einzige Mensch in Österreich bist, der zumindest das Filmplakat mal gesehen hat. Ich weiß nicht, bist du dann reingegangen auch?
Nein. Ich habe das Filmplakat, ich habe das aus dem Internet ausgeschnitten und auf den Fernseher rübergespiegelt, damit ich im Hintergrund das Filmplakat habe. Ich bin da leider nicht in der Kino, nur damit ich mir vor ein Plakat von der Melania stelle. Also hallo. Aber das ist aber eh ein schönes Beispiel eben für, wie es funktioniert. Also die Trump-eigene Kryptowährung ist natürlich ein besonders brillantes Korruptionsinstrument, weil du kannst niemandem verbieten, eine Kryptowährung, wurscht, wie schlechte Aussichten sind, dass die jemals was ihren Wert behalten wird, zu kaufen. Das darf man. Und wenn man zufällig sagt, naja, ich habe 500 Millionen Dollar im Sock, die haben mich so gejuckt, habe ich mir gedacht, einmal riskiere ich was und kaufe Trump-Bitcoin. Nicht Bitcoin, sondern Trump, wie was vergessen, First America, irgendwas Schaß. Ist, wenn es nicht illegal ist, dass der Präsident eine Kryptowährung auflegt, was es merkwürdigerweise nicht ist oder zumindest nicht ausjudiziert ist, dann kann dir niemand nachweisen, dass du bestochen hast, weil du hast eine, bist Krypto-Interessierte. Falls der Zukunftsmodell. Tolle Sache und die VAE haben ja dann auch Chips bekommen, die unter Biden nicht dorthin gegangen sind, weil man eben bloß Sorge hatte, die gehen dann direkt nach China weiter. Aber China ist zwar der große Feind Trumps oder zumindest gewesen, das dreht sich ja, aber für 500 Millionen Dollar Umsatz kann man dann einmal auch solche Standpunkte überdenken. Und bei Bezos ist es natürlich auch, das Ganze hat, glaube ich, 75 Millionen ihm gekostet. Also 40 Millionen, glaube ich, hat der Film insgesamt samt die 28 Millionen Gage gekostet und 35 hat er nochmal in die Werbung gesteckt. Also der müsste schon verrückt gut laufen, damit sich das amortisiert. Aber der Herr Bezos stellt ja sehr viele auch Cloud und Computer und AI-Services zur Verfügung, auf die die US-Regierung gern zugreift, also das kommt schon wieder eine. Es ist, Pitti Barnum hat das, glaube ich, über das Showgeschäft gesagt, man muss das Geld zum Fenster hinauswerfen, damit es die Leute bei der Türe wieder hereintragen. Man braucht keine Leute, man braucht nur mehr an. Du schmeißt beim einen Fenster aus und bei der Tür kommt es automatisch vervielfacht wieder zurück.
Ja, was allerdings nicht vervielfacht zurückkommt, ist einfach Anerkennung in Form dessen, dass US-Bürgerinnen und Bürger ihre neugeborenen Kinder Donald nennen würden. Wir haben dieses Thema mal ganz kurz angesprochen und ihr habt dann nachgeschaut. Seit dem Jahr 1980 ist die Popularität des Vornamens Donald von Platz 53 auf Platz 672 gefallen. Im gleichen Zeitraum ist die Popularität des Vornamens Thomas von 25 lediglich auf 39 gefallen. Ich wollte dann noch nachschauen, was mit deinen Vornamen ist, und dann bin ich drauf gekommen, oh, Moment, und habe beschlossen, nein, ich habe jetzt schon irgendwie zu viel Medien konsumiert die Woche.
Ja, aber 39 kann man stehen lassen, finde ich. Ist all aber noch. Und ich finde aber die Entwicklung insofern schon auch interessant. Also ich sagen würde, vor 1980, also als da offenbar der Peak Donald erreicht war, war ja zweifellos der sympathische Entenhausener Lebenskünstler Donald Duck der wahrscheinlich prominenteste Namensträger, neben vielleicht nur Donald Sutherland und so, aber bei Donald wäre, glaube ich, als allererstes eine gelbschnabelige Ente eingefallen. Und ab den 80ern hat ja doch Donald Trump begonnen, zu einer zumindest zunächst national US-amerikanisch wahrgenommenen Figur zu werden, nämlich als damals schon die Karikatur eines mit Mafia-Kontakten verstrickten Baulöwen, der mit seinem geschmacklosen Vergoldungszwang und einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegenüber denkmalgeschützten Häusern oder Mieten, die irgendwie gestützt sind, es zu einer Symbolfigur damals schon gebracht hat. Das, Donald Trump, das war so das, was man sich nicht wünscht, dass in deiner Nachbarschaft baut. Also vielleicht hat der dieser langsame Rückgang tatsächlich ursächlich schon mit ihm angefangen. Aber dann hätte es ja irgendwann magermäßig einen Ausschlag nach oben geben müssen, eigentlich.
Ich glaube, das sind alles auch gleichzeitig Insels, wenn sie mager Anhänger sind.
Alle? Na.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Eine Meldung aus der Taz bzw. aus deren Online-Portal. Zwei Polizisten in schwerer Montur stützen einen verletzten Kollegen. An seiner Stirn klafft eine große Wunde, das Blut rinnt ihm durch den Kurzhaarschnitt und das Gesicht herunter. Im Hintergrund erkennt man unscharf eine große, schwarz gekleidete Menschenmenge. Auf dem Boden liegen Flaschen. So sah das Titelbild einer Pressemitteilung vom 25. Januar der Gewerkschaft der Polizei Sachsen aus. Dazu die Überschrift »Schwere Ausschreitungen in Magdeburg. Gewerkschaft der Polizei Sachsen verurteilt Gewalt« zu Ausschreitungen bei einem Fußballspiel. Das Bild suggeriert, die Polizei ist Gewaltopfer von diesen Ausschreibungen. Das Problem, das Bild ist nicht echt, sondern KI-generiert. Die abgebildeten Polizisten gibt es nicht. Das Gezeigte hat in dieser Form nicht stattgefunden. Wer per se ein Problem? Nur jetzt müssen wir über das echte Problem reden. Bei besagtem Fußballspiel hätte es gar keine manipulierten Aufnahmen gebraucht. Es sind tatsächlich 64 Polizeibeamtinnen und Beamte verletzt worden. Unter anderem wird gegen einen von diesen Fußball-Hooligans wegen versuchten Mordes ermittelt, weil er mit einer Bodenplatte auf einen Polizisten eingedroschen hat. Und das muss man sich noch einmal vorstellen, da sind gerade einmal 28.000 Menschen im Stadion gewesen. Also das ist jetzt keine große, übertrieben große Menschenmenge, die nicht kontrollierbar wäre, die nicht jedes Wochenende in einem durchschnittlichen deutschen Fußballstadion Platz finden würde. Und die sind dermaßen ausgedickt, dass am Ende eine Mordanklage stehen könnte. Also, boah, ey, Fußballfans, die Leistung.
Ja, boah, ey. Das Erstaunliche ist, dass das überregional offenbar überhaupt keine Schlagzeilen ausgelöst hat, weil offenbar, wenn sowas beim Fußball passiert, dann ist es Regionalereignis. Das scheint so die Medienwahrnehmung zu sein. Also ich habe jetzt nicht die gesamte deutsche Presse durchforstet, aber wenn man sich nur vorstellt, ein ähnliches Resultat wäre irgendwo in einem migrantischen Umfeld oder bei irgendeiner linken Demo zustande gekommen, dann würden wir überinformiert sein über alles, was damit im Zusammenhang steht, und wahrscheinlich hätte die deutsche Bundesregierung bereits Sondergesetze erlassen, damit sowas nie wieder vorkommt. Fußball scheint da im Leo zu sein, und es kommen viele Dinge zusammen. Dass man auf AI zurückgreift, aber wenn man es gar nicht braucht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort die vor Ort befindlichen Beamtenbehörden, dass es nicht echtes Bildmaterial auch gegeben hätte. Aber dass man sich vielleicht offenbar so daran gewöhnt hat, das schaut besser aus, das nehmen wir. Bedenklich, aber eben, dass das so untergeht. Also natürlich ist das Ganze an und für sich ein Wahnsinn und sollte nicht vorkommen, aber das kann man über jede Gewalttat sagen. Aber in dieser, ja, diese Unterberichterstattung finde ich schon auch einen Aspekt, der bemerkenswert ist. Ob das jetzt schon unter Folklore läuft, weiß ich nicht. Also immerhin im Klagenfurter Jörg-Haider-Stadion kann das nicht mehr passieren.
Ja, das war immer nur das Hypo-Group-Arena-Stadion. Alles haben wir uns auch nicht bieten lassen, gell? Also.
Verzeihung, wo hatte ich mir meinen Kopf? Hypo, natürlich. Ja, und Hypo, ein Name, dem man bis heute vertraut. Ich habe unlängst das neue Buch von Max Gold, bemerkenswert, weil er hat sehr lange keines geschrieben, gelesen, und da gibt es auch einen längeren Artikel, der sich doch aus einer gewissen Erhabenheitsposition gegen Fußball an und für sich über weite Strecken wendet, und dann schwenkt eben in ein Erlebnis ein, das, glaube ich, jeder Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel schon mal gehabt hat. Du fährst mit dem Zug und dann kommt vom Auswärtsmatch oder zum Auswärtsmatch eine wild in Räuberzivil, aber mit Vereinsfarben behängte Meute daher, etwas angesoffen, und er berichtet eben, dass der Schaffner in die erste Klasse gekommen ist und gesagt hat: Herrschaften, bitte alle aus der ersten Klasse, diese Herrschaften kennen keine erste Klasse. Und die haben dann halt den Zug besetzt und dort randaliert und auch vollkommen ohne irgendein mediales Nachbeben, weil das gehört offenbar zum Leben. Und der Gold schließt dann eben, normalerweise hätte davon anderen Tags in der Zeitung berichtet werden müssen, aber Gewalt und untertäniges Kuschen im Zusammenhang mit Fußball werden grundsätzlich verharmlost. Es stand nichts in der Zeitung. Ist halt Fußball, wird gesagt, als ob das eine Jahreszeit wäre, deren Kapriolen man nichts entgegensetzen könne.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, außer herzliche Grüße an unseren beiden, würde jetzt mal sagen, gut bekannten Rapid-Fan Florian Schäuber. Vielleicht ist er auch in der Welle einmal unterwegs. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber wer weiß.
Nein, also der Flo ist kein Raufer. Aber auch von meiner Seite ein herzliches Servus.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama denn noch?
Hans Nissl will Bundespräsident werden. Hans-Peter Droskozil will, dass die SPÖ das jetzt auch tatsächlich ernsthaft in Erwägung zieht, weil notwürdig würde sonst der Herr Nissl selbst auch gegen die sogenannte linke Babler-SPÖ kandidieren. Soweit so gut, kennt das alles, irgendwie eine neue Debatte innerhalb der SPÖ. Und damit du jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer gleich den Herrn Nissl ein bisschen einordnen kannst, du hast den ja, ich glaube jetzt sogar gemeinsam mit Florian Schäuber, mal ein bisschen näher kennengelernt, den Hans Nissl. Erzähl mal, was ist denn das für ein Typ? Umgänglich, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Weil sonst kannst du nicht Bundespräsident werden.
Da muss er vielleicht noch ein bisschen mit einem Umgänglichkeitscoach üben. Es war der Robert Ballfrater war auch dabei. Wir haben eine Wir-Staatskünstler-Folge gedreht im Burgenland, kurz vor den burgenländischen Landtagswahlen. Und uns ist aufgefallen, die Sozialdemokratie führt einen Sicherheitswahlkampf in dem Bundesland mit der traditionell niedrigsten Kriminalitätsrate, die obendrein seit damals, glaube ich, 15, 20 Jahren kontinuierlich gesunken ist, hat er, ein Dorf sollte als Pilotprojekt komplett videoüberwacht werden. Und das war halt das sozialdemokratische Kernanliegen, sicher. Mir hat einmal ein ehemaliger Journalist erzählt, dass sie in der Kronenzeitung im Burgenland immer das große Problem haben, weil Vorgabe ist, es muss eine Seite Kriminalität im Burgenland geben. Das verlangen die Leute, und wenn nichts ist, muss man halt was von vor 14 Tagen nochmal ausgraben oder wirklich das Milchflaschen oder Milchkauen verschwunden sind an der Abgabestelle oder was auch immer, aber eine Seite Kriminalität muss sein, und der Herr Nissl scheint sich über sein Bundesland vorwiegend aus dieser Quelle informiert zu haben. Und wir haben dann eine Aktion gemacht. Wir haben uns Jacken machen lassen, auf denen stand Sicherheitsteam Nissl vorn und sicher nicht, nicht sicher hinten. Haben wir uns patentieren lassen, weil wehe, das kommt dann in einem FPÖ-Wahlkampf. Das haben wir erfunden. Und haben, nur um die Sicherheitsbereitschaft der Burgenländer zu testen, und das ist eine der Erlebnisse, wo ich sage, mir wäre lieber gewesen, das hätte nicht funktioniert. Wir haben mit einer Kelle willkürlich Autos angehalten und haben gesagt, ja, wir sind vom Sicherheitsteam und wir nehmen Fingerabdrücke. Und nachdem das so gut gegangen ist, haben wir dann noch mit Wattestäbchen DNA-Proben gezogen. Und es hat sich niemand verweigert. Eine Dame hat ein bisschen herumdruckst und dann hat der Robert gesagt, ja, aber also ist kein Problem, aber wir schreiben halt auf, dass sie nicht kooperiert haben. Und dann hat sie es auch gemacht. Was mich wirklich bis heute in Beklemmung stürzt, wenn ich mir überlege, was so leicht geht. Und dann haben wir eine Pressekonferenz vom Herrn Nissl gecrashed, um ihm diese frohe Kunde zu überbringen, wie sicherheitsbewusst die Burgenländer tatsächlich sind. Und das war interessant, weil er hat, glaube ich, zuerst nicht ganz mitgekriegt, was jetzt überhaupt los ist. Sein, ich vermute, Pressesprecher, der hinter ihm gestanden ist, hat allerdings schon sehr ernsthaft versucht, mit seinen Blicken Laserlöcher in unsere Leiber zu brennen, aber das ist an den Sicherheitsjacken vom Nissl abgeprallt. Und danach hat er halt ein Foto gemacht, wie man das macht, als Landeshauptmann. Und sehr viel sicher auch als Sicherheitsbundespräsident.
Ja, ob es wirklich effizient wird, zu kandidieren?
Kennt die Interna der SPÖ wirklich nicht. Aber ich frage mich, ob das tatsächlich sehr viel mehr Menschen sind, als der Tosko Zill, sein engeres Umfeld und sein Amtsvorgänger Nissl. Also, dass viele nicht ganz glücklich sind, haben ein paar Blau und so, das wird wohl so sein. Aber diese Art Diskussion erscheint mir zunehmend, wie gesagt, wissen du es nicht, aber es erscheint mir wie ein Selbstgespräch.
Ja, könnte durchaus sein. Ähnliches hat auch mein Kollege Walter Hämmerle in einer Analyse geschrieben. Ich stelle Ihnen die natürlich gerne in die Shownotes ein. Und wenn Sie schon lesen wollen, auch der Blogger Johannes Huber hat in seinem Newsletter da noch ein bisschen was Interessantes geschrieben, das ich kurz zitieren möchte. Zitat aus Die Substanz: Man weiß ja nicht. Klar ist für ihn nämlich, dass er im Unterschied zu Van der Bellen, also der Nissl, für den ist klar, dass er im Unterschied zu Van der Bellen Herbert Kickl als Chef der stimmenstärksten Partei nach einer Nationalratswahl ungeschaut den Regierungsbildungsauftrag erteilen würde. Zitat: Alles andere wäre für mich undemokratisch, sagt er laut der Kronenzeitung. Was bedeutet, dass er eben kein aktiver Präsident wäre? Aktiv heißt hier nicht herumreißen und Hände schütteln. Es geht ums Politische, die Rolle, die der Bundespräsident gerade bei der Regierungsbildung einnimmt. Winkt er jeden Wahlsieger einfach durch, macht er sich überflüssig. Wie gesagt, Zitat Johannes Huber aus seinem Newsletter. Findi ist auch ein guter Denkanstoß, über den man schon mal reflektieren kann, weil ja, Alexander Van der Bellen hat nicht einfach dem ersten den Regierungsbildungsauftrag gegeben, sondern hat gesagt, bringt mal eine tragfähige Regierung zustande, was ja dann vor gut 13 Monaten mehr oder weniger bekannte Geschichte gescheitert ist. Also so gesehen, ja, vielleicht wäre Hans Nissl doch eher ein durchreisender Präsident, wobei er ist dann bei der Wahl auch schon 76. Da magst du vielleicht dann nicht mehr so viel reisen, weiß ich nicht. Will ihm nichts unterstellen.
Ja, na, ich glaube, er ist. Also damals ist er, bei der Pressekonferenz ist er neben, ich weiß den Namen leider nicht mehr, bei ihr und Sport, einem österreichischen Radprofi gesessen und da haben sie eine Promo-Radtour durchs Burgenland unternommen. Ist schon länger her, aber ich gehe davon aus, dass der Herr Nissl immer noch ein stramme Wadeln hat und deswegen dieses Amt anstrebt. Aber diese Analyse kann man sich fast nicht anschließen. Also da wäre der Hans Nissl halt jemand, ein Traditionshüter in dem Sinn, dass der Bundespräsident wieder auf seine zumindest realpolitisch angestammte Rolle als Grüß August und Unterschriftenautomat sich wieder zurückzieht.
Ja, und was man jedenfalls erreicht hat, man lenkt mit dieser Debatte wieder ab von inhaltlicher Politik, zum Beispiel ob die Regierung jetzt etwas dafür beigetragen hat, dass die Inflationsrate auf 2 Prozentpunkte gesunken ist oder eben nicht. Und man diskutiert wieder über Personen, über Köpfe, über Parteien tatsächlich, nur im Sinne von Farben, nicht im Sinne von Inhalten. Ja, also da haben Nissl und Oskar Ziel etwas erreicht, wo du sagen musst, das soll es eigentlich nicht sein, wenn man irgendwie langfristig das Land demokratisch absichern will. Aber das Letzte würde ich jetzt auch mal sagen, beinhaltet Dinge, die vielleicht nicht in jedermanns Sache sind, der in der Demokratie gearbeitet hat in den letzten Jahrzehnten. Ganz unabhängig von der Partei möchte ich dazu erwähnen.
Vielleicht ist es ja aber auch so ähnlich, wie zumindest die ihm wohlwollend gegenüberstehenden bei Donald Trump immer bei den irrationalsten Dingen unterstellen. Haha, er ist allen überlegen, er spielt vierdimensionales Schach, während alle anderen auf einem schmierigen Zettel mit einem hinnigen Bikuli TikTok spielen. Also wer weiß, vielleicht ist es einfach der Plan, wenn der Nissl Kraft seines Charismas in der Hofburg einzieht, dann kommen vielleicht bei der Siegesfeier etliche 10.000 der eben vom Land Burgenland gekauften 200.000 Flaschen Sekt mit. Dem Ankauf wollte man damals die Kellerei Anubis vom Konkurs retten, dann ist sie unangenehmerweise in Konkurs gekommen. Und das Land Niederösterreich versuchte zwar erst abzuverkaufen, aber ich glaube von 200.000 Flaschen wird auch, wenn der nächste Hofburg-Wahlgang fällig ist, ein bisschen massiver sein. Und zum Anstoßen, falls es klappt, reicht sicher.
Kleine faktische Korrektur. Auch wenn Erwin Bröll vieles gemacht hat, das waren nicht die Niederösterreicher, das haben die Burgenländer gekauft.
Nein, habe ich jetzt Niederösterreich gesagt? Entschuldigung, das ist natürlich Blödsinn. Nein, es war der Doskozil. Nein, Entschuldigung. Und es war natürlich auch nicht der Doskozil, sondern es war ein demokratisch zustande gekommener Beschluss des burgenländischen Landtags. Ich weiß nicht, was, ich kann mich nur auf Schlafmangel ausreden.
Oi, 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 was ist denn da los?
Der heute von Thomas Maurer schon zitierte Max Gold hat ja auch tolle Kurzgeschichten geschrieben. Aber auch der Thomas Maurer kann Kurzgeschichten schreiben. Und gerade gestern, oder war es vielleicht noch heute in der Früh, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, hat er mir auch eine WhatsApp und die möchte ich jetzt einfach mal zitieren. Peter Duesberg ist gestorben. Vermutlich hast du den Namen, so wie ich, bis unlängst auch noch nie gehört. Aber der Mann, eigentlich eine Kapazität der Krebs- und Virenforschung, hat sich irgendwann zur These verstiegen, HIV sei nicht die Ursache von AIDS, sondern vielmehr Umweltgifte und, Klammer auf, schwuler, Klammer zu, Lifestyle. Das war natürlich Wasser auf die Mühlen diverser Reagans und Gauweilers. Wurde dann von Südafrika als oberster Berater eingestellt, mit dem ersten Resultat, dass keinerlei AIDS-Prävention versucht wurde und dem zweiten, dass mehrere hunderttausend Südafrikanerinnen und Südafrikaner gestorben sind. So hinterlassen auch wenig prominente Menschen Spuren in der Geschichte. Und wissen's, deswegen kommuniziere ich so gern mit den Menschen. Du denkst dir nichts, aha, was kommt da für eine Nachricht rein? Auf einmal, ja, hochphilosophischer Text.
Ja, und ich fand es schon ein interessantes Phänomen tatsächlich, weil wir ja in letzter Zeit relativ viel damit zu tun gehabt haben. Bild dir, mach deine eigene Recherche und du findest dann doch für fast jeden Blödsinn einen Experten und oft sind es auch wirklich ehemalige Kapazitäten. Das ist, glaube ich, bei bei Nobelpreisträgern gibt es sogar die Bezeichnung Nobelitis. Es sind zwar jetzt von allen Nobelpreisträgern insgesamt ein eher geringer Prozentsatz dann wirklich schwer verhaltensauffällig geworden, aber es gibt das Phänomen, dass Leute, die geachtet und renommiert waren, dann sich in vollkommenen Irrwitz versteigen, der aber aufgrund ihres früheren Renommees und der Tatsache, dass es so viele Nobelpreisträger jetzt da wieder nicht gibt, dann natürlich in diverse Medien einsickert, diskutiert wird und sonst was. Und ich glaube, gerade das oder das Beispiel Südafrika zeigt, dass es da jetzt nicht nur um den freien Austausch von Meinungen geht, sondern dass da schon was dran hängt. Und wahrscheinlich sind es halt einfach sehr erfolgreiche Männer in der Regel, denen ganz lang niemand widersprochen hat. Und das kann irgendwann einmal halt ganz, ganz fatal werden. Und in dem Zusammenhang haben wir in den Shownotes auch ein Buch verlinkt, das die Geschichte von mehreren Nobelpreisträgern, die es ein bisschen aus der Kurve getragen hat, schildert. Also keine exakte wissenschaftliche Lektüre, aber doch kurzweilig und interessant.
Ja, wie gesagt, der Link dazu ist in den Shownotes. Und falls Sie der Typ sind, der weniger lesen will, sondern mehr hören will, ein letzter Hinweis. Der erste Tag oder vielleicht auch der zweite, je nachdem, wann Sie diesen Podcast jetzt tatsächlich abrufen. Also formal ist es der 7. Februar. In diesem Jahr, weil der 7. Februar auf einen Samstag fällt, ist es der 6. Februar. Das ist der internationale The Clash Day. Also da sollen Sie jetzt nicht nie irgendwem irgendwie eine reinsetzen oder so irgendwas. Das ist ein Gedenktag in Erinnerung an die Punkrock-Band The Clash. Also wenn Sie heute schon Devon Seven gehört haben, Kid Rock dann eben auch, Bad Bunny, Green Day, ich würde sagen, The Clash können Sie sich auch noch anhören. Und das hat überhaupt nichts mit Nachrichten zu tun, sondern es ist einfach nur schöne, erbauliche Musik. Haben auch über die Sandinisten in Nicaragua geschrieben, falls Sie jetzt aus Ihrer Newsbubble nicht raus wollen. Also da gibt es schon interessante Sachen, die man sich ranhören kann. Auch wenn man, würde jetzt mal sagen, hochpolitische Musik hören will, da finden Sie was drinnen.
Ich möchte ergänzen, dass Sie es, glaube ich, von Haus aus nicht angenehm und schön gemeint haben, sondern man war ja schon eine wilde Band, aber natürlich eine ganz, ganz ausgezeichnete. London Calling bis heute sicher eines der ganz tollen Alben dieser Ära. Und auch Joe Strummer hat dann später und allein noch interessante Dinge gemacht. In einem Jim Jarmusch-Film, dessen Namen mir nicht mehr einfällt, hat er großartig einen Elvis-Imitator gespielt, was halt deswegen so gut war, weil er so hochgradig un-Elvisig ausschaut. Und hat dann, glaube auf seinem letzten Album, dann auch etwas unerwartet sogar Reggae gesungen. Songs of Freedom war da drauf. Leider ist er nicht mehr unter uns. Also internationalen Clash Day, sage ich, bin ich dabei, wenn ich Zeit habe.
Wir lassen es clashen. Bis zur nächsten Woche, sage ich dann. Danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, Sie sind bestens versorgt mit den Links in den Shownotes. Und falls Sie noch mehr Versorgung brauchen, checken Sie sich ein Abo der Kleinen Zeitung da. 24/7 Nachrichten, es endet nie.
Tschüss und schleicht euch!